Euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich wünsche euch allen einen schönen guten Morgen und ich freue mich sehr, heute mal wieder bei euch sein zu dürfen. Ich war ja schon einmal hier, ich glaube, das ist jetzt fast 2 Jahre her. Ich kann mich da selber fast nicht mehr dran erinnern, aber ich habe mich jetzt sehr gefreut, heute mal wieder eingeladen zu sein. Vielen Dank dafür. Und ich darf auch ganz liebe Grüße mitbringen von meiner Gemeinde. Ich weiß gar nicht, wie viele die jetzt kennen. Das ist die Stadtmission Nidda, wo wir unseren Joseph McMahon als Pastor haben. Falls jemand die kennt, ganz herzliche Grüße von dieser Gemeinde. Ich habe uns heute eine Predigt mitgebracht über den Anfang einer der wahrscheinlich bekanntesten Geschichten in der Bibel. Es ist die Erzählung über die Familie Jakobs in 1. Mose. Und heute soll es um den Anfang dieser Geschichte über Joseph gehen. Vielleicht als kurze Erinnerung für uns, ihr kennt euch wahrscheinlich alle gut aus in der Bibel, aber im ersten Buch Mose beginnt ja ab Kapitel 12 so die Geschichte, die Gott mit seinem Volk schreibt. Zuerst mit Abraham, dann mit seinem Sohn Isaak und dann mit Jakob und dann schließlich mit seinen 12 Söhnen. Ab Kapitel 37, das ist auch unser heutiger Predigttext. Das heißt, uns wird im ersten Buch Mose ab Kapitel 37 von einer neuen Generation des Volkes Gottes berichtet. Dieses Volk, das steckt noch in Kinderschuhen, aber es beginnt jetzt etwas Neues. Und ein besonderer Fokus liegt hier auf dem 11. Sohn, das ist Josef. Er ist die Hauptperson auch in unserem heutigen Predigttext, den wir uns jetzt gemeinsam anschauen möchten. Und der Jochen hat es ja schon gesagt, ich habe meine Predigt überschrieben mit der kleine Josef und der große Gott. Der kleine Josef und der große Gott. Und mein Plan ist, dass wir uns jetzt erst ausführlich die Geschichte anschauen, um sie richtig gut zu verstehen. Und dann wollen wir gegen Ende der Predigt einen Schritt zurückgehen, um so ein bisschen das große Bild zu sehen, in das sich 1. Mose 37 eingliedert. Deswegen lade ich euch jetzt ein, wenn ihr das nicht schon gemacht habt, eure Bibeln mit aufzuschlagen. Und wir wollen die ersten 4 Verse gemeinsam lesen. Und wir sind damit beim ersten Punkt der Predigt, der verhasste Josef. Wir lesen die ersten 4 Verse gemeinsam. Jakob aber wohnte in dem Land, in dem sein Vater ein Fremdling war, im Land Kanaan. Dies ist die Geschichte Jakobs. Josef war 17 Jahre alt, als er mit seinen Brüdern das Vieh hütete, und er war als Knabe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, den Frauen seines Vaters. Und Josef brachte vor ihren Vater, was man ihnen Übles nachsagte. Israel hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er ihn in seinem Alter bekommen hatte. Und er hatte ihn einen bunten Leibrock machen lassen. Als nun seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als alle seine Brüder, hassten sie ihn und wollten nicht mehr in Frieden mit ihm reden. Jakob lebt mit seiner Familie im Land Kanaan, dem Land, das Gott schon Abraham versprochen hat. Und genau wie Abraham und auch Isaak lebt Jakob dort als ein Fremder, als ein Ausländer. Und in seiner Familie wird uns jetzt als erstes in unserem Text Josef vorgestellt. Er ist der 11. Sohn von 12. Er ist 17 Jahre alt und er ist gerade ein Helfer für die beiden Mägde oder Nebenfrauen seines Vaters, die heißen Bilha und Silpa. Und gleich am Ende von Vers 2 wird uns etwas ziemlich Interessantes über diesen Josef berichtet. Josef bringt üble Nachrede über seine Brüder zu seinem Vater. Also wir merken gleich am Anfang unserer Geschichte, hier ist irgendwie Sand im Getriebe im Leben dieser Familie. Wir wissen nicht genau, was Josef seinem Vater erzählt hat, aber es war auf jeden Fall etwas echt Negatives. Ja, wahrscheinlich hat Josef die Wahrheit über seine Brüder so ein bisschen erweitert, ne? So manches dazu gedichtet, was vielleicht so gar nicht passiert ist, mit dem Ziel, seine Brüder in ein schlechtes Licht zu stellen vor ihrem Vater. Josef lästert über seine Brüder. Und es tut sich auch gleich ein weiteres Problem in der Familie auf. Israel, das ist ja ein anderer Name für Jakob, er liebt Josef am meisten von allen seinen Söhnen, weil er ihn bekommen hat, als er schon alt war. Und hier wiederholt sich etwas, was wir zu diesem Zeitpunkt schon kennen aus dieser Familie. Jakob selbst war ja der Lieblingssohn von seiner Mutter Rebekka und sein Bruder Esau, der war der Lieblingssohn des Vaters Isaak. Und das führt zu heftigen Problemen in der Familie. Und diese ungleiche Behandlung, die geht dann weiter. Jakob, der hat zwei Ehefrauen, Lea und Rahel. Und er liebt Rahel mehr. Und auch das führt wieder zu Konflikten in der Familie, zu Neid und zu Hass. Das heißt, uns wird in Vers 3 in unserer Geschichte berichtet, Jakob hat überhaupt nichts dazugelernt. Er scheint unbelehrbar zu sein. Den gleichen Fehler, den schon seine Eltern gemacht haben, den macht er jetzt auch. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Schon wieder wird einer bevorzugt vor anderen. Und deshalb hassen die Brüder Josef so sehr, dass sie nicht einmal normal mit ihm reden wollen. Vers 4. Sie können nicht mehr in Frieden mit ihm reden. So sehr hassen sie ihn. Und das wird jetzt noch schlimmer. Lasst uns weiterlesen, die Verse 5 bis 8. Josef aber hatte einen Traum und verkündete ihn seinen Brüdern. Da hassten sie ihn noch mehr. Er sprach nämlich zu ihnen, hört doch, was für einen Traum ich gehabt habe. Siehe, wir banden Garben auf dem Feld, und siehe, da richtete sich meine Garbe auf und blieb stehen, und siehe, eure Garben stellten sich rings umher und warfen sich vor meine Garbe nieder. Da sprachen seine Brüder zu ihm, willst du etwa unser König werden? Willst du über uns herrschen? Darum hassten sie ihn noch mehr, wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Der Hass der Brüder auf Josef, er wird immer größer. Josef träumt von Garben, ne, so zusammengebundenes Getreide, und die Aussage des Traumes ist klar für die Brüder. Josef träumt, dass sich seine Familie vor ihm niederwirft, wie vor einem König oder wie vor einem Herrscher, dem alle gehorsam sind. Völlig absurd natürlich, ne? Der Erstgeborene in der Familie damals, der hatte so den Chefhut auf, der hatte einiges zu melden, aber der 11. von 12. Die Brüder denken sich, was denkt der Kleine eigentlich, wer er ist? Ist er wirklich so arrogant oder hat er einfach nicht mehr alle Tassen im Schrank? Und es wird noch schlimmer, Josef träumt noch ein zweites Mal, lesen wir die Verse 9 bis 11. Er hatte aber noch einen anderen Traum, den erzählte er seinen Brüdern auch und sprach, seht, ich habe wieder geträumt und siehe, die Sonne und der Mond und die 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. Als er aber das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, tadelte ihn sein Vater und sprach zu ihm, was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Sollen etwa ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und uns vor dir bis zur Erde niederbeugen? Und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn, sein Vater aber bewahrte das Wort im Gedächtnis. Diesmal beim zweiten Traum sind die Eltern auch mit dabei. Die Sonne, die steht für den Vater, der Mond steht für die Mutter und die 11 Sterne, das sind die Brüder. Und wie zu erwarten, tadelt Jakob seinen Sohn, also er schimpft ihn. Josef ist zwar besonders geliebt und er hat auch eine besondere Rolle in der Familie, aber jetzt ist er zu weit gegangen. Der erste Traum, der war schon frech und respektlos gegenüber seinen Brüdern, aber der zweite Traum eigentlich noch viel mehr. Der Vater der Familie soll sich vor dem Sohn niederwerfen und ihm dienen und ihn würdigen. Ich denke, für uns heute merken wir schon direkt, das ist respektlos, aber in der damaligen Kultur hatte der Familienvater ja noch eine viel höhere Rolle, als wir das heute kennen. Und deswegen ist die Beleidigung Josefs umso größer. Jetzt wissen wir nicht genau, wieso Josef seine Träume weitersagt. Ist er tatsächlich so arrogant und will es seiner Familie unter die Nase reiben? Oder ist er vielleicht selbst überfordert und sagt sie seiner Familie ganz ohne böse Hintergedanken? Das können wir nicht genau sagen. Aber ich glaube, die wichtige Frage, die wir uns stellen dürfen, ist, wieso hat Josef eigentlich diese Träume? Was ist ihr Ursprung? Wo kommen sie her? Und ich glaube, die Träume entspringen nicht seiner eigenen Fantasie, dass er sich irgendwie die selber überlegt hat, sondern ich bin davon überzeugt, Gott hat sie ihm geschickt. Das wird jetzt hier in unserem Text so nicht explizit gesagt, aber alle Träume in 1. Mose kommen von Gott. Zum Beispiel dieser Traum von dieser Himmelsleiter, den Jakob hat, wo so Engel auf- und absteigen, dieser Traum, der kommt direkt von Gott. Und genauso auch später in der Geschichte, es kommen ja noch mehr Träume vor und auch die alle stammen von Gott. Und wir haben ja gelesen, Josef träumt hier in Kapitel 37 ja auch eigentlich zweimal dasselbe und die Aussage ist klar, das, was er träumt, der Inhalt der Träume, der wird ganz sicher passieren. Ganz sicher sieht der Erzähler der Geschichte die Träume auch als prophetisch an, weil sie sich später in der Geschichte bewahrheiten werden. Das heißt, auch wenn das normalerweise nicht so ist, so in unserem Leben, dann ist es in unserer Geschichte so, dass Gott Josef träumen lässt. Und ich glaube, der Vater Jakob ahnt, dass gerade hier etwas Besonderes passiert, weil er sich diese Worte im Hinterkopf behalten will. Vers 11. Er denkt noch weiter drüber nach. Er will das nicht direkt vergessen, was er gerade gehört hat. Jakob hat Gott ja schließlich schon kennengelernt in seinem Leben. Das heißt, auch wenn die Träume Josefs nicht in Ordnung sind, auch wenn sie respektlos sind, merkt er sie sich, falls sie doch nochmal wichtig werden sollten. Die Brüder in der Familie, die machen das ein bisschen anders. Sie sind eifersüchtig auf Josef. Sie hassen ihn, weil Josef sie schlecht geredet hat vor Jakob, weil Jakob ihn am meisten liebt und weil Josef diese in ihren Augen arroganten Träume hat. Ist eine ziemlich interessante Vorstellung dieser Familie hier, die wir gerade gelesen haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich würde nicht so gerne Teil von dieser Familie sein. Ich denke, wir merken alle als Leser, dass es bald richtig krachen wird. Das kann nicht lange gut gehen. Und die Geschichte geht auch weiter. Damit kommen wir zum zweiten Punkt der Predigt und damit zum zweiten Teil, auch von 1. Mose 37. Und wir wollen gemeinsam lesen die Verse 12 bis 17. Als aber seine Brüder nach Sichem gegangen waren, um die Schafe ihres Vaters zu weiden, da sprach Israel zu Josef: Weiden nicht deine Brüder die Herde in Sichem? Komm, ich will dich zu ihnen senden. Er aber sprach: Hier bin ich. Da sprach er zu ihm: Geh doch und sieh, ob es gut steht um deine Brüder und ob es gut steht um die Herde, und bring mir Bescheid. So sandte er ihn aus dem Tal Hebron, und er wanderte nach Sichem. Da traf ihn ein Mann, als er umherirrte auf dem Feld, der fragte ihn und sprach: Was suchst du? Er antwortete: Ich suche meine Brüder, sage mir doch, wo sie weiden. Der Mann antwortete: Sie sind von hier fortgezogen, denn ich hörte sie sagen: Lasst uns nach Dothan ziehen. Da ging Josef seinen Brüdern nach und fand sie in Dothan. Die Brüder sind vom Tal Hebron, wo die Familie wohnt, bis nach Sichem gegangen. Und Jakob schickt Josef jetzt hinter ihnen her, weil er schauen soll, ob es den Brüdern und auch ob es der Herde gut geht, und er soll dem Vater dann einen Bericht darüber geben. Und das ist hier wirklich interessant, wenn wir nochmal reinschauen in Vers 14, da kommt ja zweimal das Wort, oder zweimal geht es darum, wie es Leuten geht, also einmal den Brüdern und einmal der Herde. Und im Hebräischen kommt hier das Wort Shalom vor. Ich glaube, das kennen wir auch wenn wir die Sprache vielleicht nicht sprechen. Shalom heißt Frieden oder Wohlergehen. Also Josef soll sich erkundigen nach dem Frieden der Brüder und nach dem Frieden auch der Herde. Und das ist dasselbe Wort wie am Ende von Vers 4, wenn wir da nochmal reinschauen. Da hieß es ja, dass die Brüder Josef hassten und nicht mehr in Frieden, in Shalom, mit ihm reden wollten. Ich glaube, durch diese Wiederholung dieses Wortes Shalom will uns die Geschichte etwas vermitteln. Ich glaube, sie will uns zeigen, dass Jakob, der Vater, besorgt ist um Gefahren von außen. Er sorgt sich um seine Söhne, er sorgt sich um die Herde, aber Jakob scheint blind zu sein für die Gefahren von innen. Ja, er versteht nicht, dass der Shalom, der Frieden in der Familie in Gefahr ist, ja eigentlich schon kaputt gegangen ist. Der Haussegen hängt schief. Und wir als Leser, wir merken jetzt, wie unweise es von Jakob ist, ja wie blöd es eigentlich ist, den verhassten Sohn jetzt zu seinen Hassern zu schicken. Ja, schon dreimal hat unser Text ja gesagt, dass die Brüder Hass auf Josef haben und auch, dass sie eifersüchtig sind. Und wir als Leser haben jetzt natürlich Angst um den kleinen Josef, der jetzt weit weg von zu Hause ist, außerhalb des väterlichen Schutzes. Aber erstaunlicherweise ist Josef bereit zu gehen. Er sagt: Hier bin ich. Das heißt, ich bin bereit, schick mich los. Und er geht dann los und er irrt dann umher auf irgendeinem Feld. Josef ist verloren, er weiß gar nicht mehr, wo er als nächstes hingehen soll. Aber er erfährt dann, dass seine Brüder weitergezogen sind nach Dothan. Irgendein fremder Mann, dessen Namen nicht mal genannt wird, der muss ihm helfen, während er gerade überhaupt nicht mehr weiß, wo er als nächstes hingehen soll. Josef muss jetzt noch weiter von zu Hause weg. Und ich glaube, es ist hier mal hilfreich, mal so ein bisschen geografisch zu überlegen, wo Josef eigentlich gerade unterwegs ist. Also vom Tal Hebron, wo er gestartet ist, bis nach Sichem sind es schon circa 80 Kilometer, die er zu Fuß gehen muss. Und nach Dothan, wo seine Brüder als nächstes hingezogen sind, sind es nochmal ungefähr 20. Ja, wenn man die Geschichte hier so liest, dann könnte man ja denken, Josef macht mal kurz einen schönen Spaziergang am Nachmittag. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Über 100 Kilometer. Josef ist mehrere Tage unterwegs. Und als wäre das schon nicht genug, kommt er auch noch an der Stadt Sichem vorbei. Wenn wir 1. Mose bis hierhin jetzt mal so am Stück gelesen hätten, dann würden wir erinnert werden, was in Sichem eigentlich passiert ist. Ne? Das war ja die Stadt, wo vor nicht allzu langer Zeit Josefs Schwester Dina, die Tochter Jakobs, vergewaltigt wurde. Und ihre beiden Brüder, Simeon und Levi, die haben sich dafür gerecht. Sie haben mit so einem Trick dafür gesorgt, dass sich alle Männer in der Stadt haben beschneiden lassen. Und als sie dann wundkrank im Bett lagen, kamen Simeon und Levi und haben alles Männliche der Stadt getötet und die Stadt auch ausgeplündert. Und an dieser Stadt läuft Josef jetzt vorbei. Er ist hartnäckig, aber er ist auch ganz alleine unterwegs auf einer langen und einer gefährlichen Strecke. Ohne den Schutz seines Vaters, Josef ist verwundbar. Aber dann, endlich findet er seine Brüder. Ah, da sind sie ja. Er hat sich wahrscheinlich total gefreut, dass er sie endlich sieht. Seine Brüder haben sich vielleicht auch gefreut, aber aus ganz anderen Gründen. Lesen wir die Verse 18 bis 20. Als sie, das sind die Brüder, ihn nun von Ferne sahen, ehe er in ihre Nähe kam, beschlossen sie, ihn heimlich umzubringen. Und sie sprachen zueinander, seht, da kommt der Träumer daher. Und nun kommt und lasst uns ihn töten und in eine Zisterne werfen und sagen, ein böses Tier habe ihn gefressen. Dann wollen wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Wir als Leser sind jetzt mit hineingenommen in die Konversation der Brüder. Wir dürfen mit reinhören und wir dürfen durch ihre Augen sehen. Und sie sehen Josef von Ferne kommen. Sie haben Josef wahrscheinlich erkannt an seinem tollen Rock, den er getragen hat, den bunten, wodurch sie neu daran erinnert werden, dass ihr Vater diesen Josef am allermeisten lieb hat. Und so brauchen die Brüder nur ganz kurz, um zu beschließen, Josef jetzt umzubringen. Der Hass in ihren Herzen wird jetzt zu einem hinterlistigen Plan. Sie wollen ihn töten, in eine Zisterne werfen und das Ganze dann auf ein Raubtier schieben, um es so zu vertuschen. Und es wird uns auch nochmal verraten, was die Brüder zu diesem schrecklichen Plan verleitet. Es sind die Träume, wegen denen sie eifersüchtig sind. Sie nennen Josef den Träumer. Oder man könnte auch sagen, da kommt der Meister der Träume. Die Brüder spotten über ihn und sie wollen diese Träume nun durchkreuzen. Aber jemand schreitet ein. Lesen wir die Verse 21 und 22. Als Ruben dies hörte, rettete er ihn aus ihren Händen, indem er sprach, wir wollen ihn nicht ums Leben bringen. Und weiter sprach Ruben zu ihnen, vergießt kein Blut, werft ihn in die Zisterne dort in der Wüste, aber legt nicht Hand an ihn. Er wollte ihn aber retten aus ihren Händen und ihn wieder zu seinem Vater bringen. Ruben ist der Erstgeborene in der Familie Jakobs und er erscheint hier in einem wirklich positiven Licht. Er will den geplanten Brudermord verhindern und Josef retten. Und wir haben es gerade gelesen, Ruben geht ziemlich schlau vor, denn die anderen Brüder wissen ja nicht, dass er den Kleinen retten will. Das wissen nur wir als Leser. Und er schlägt ja vor, Josef jetzt in eine Zisterne reinzuwerfen. Und eine Zisterne, das war letztlich auch ein Todesurteil, wenn man da reingeworfen wurde. So eine Zisterne, das war letztlich eine Grube in der Wüste, die war in Felsen gehauen. Die war tief und hatte eine kleine Öffnung und auf der Öffnung lag oft ein Stein drauf. Also es war klar, wenn man den da reinwirft und ihm nicht wieder raushilft, dann würde er sterben. Das heißt, die Brüder, die denken, Ruben ist auf ihrer Seite. Die Brüder denken, Ruben ist auch dafür, Josef jetzt zu retten. Aber insgeheim nicht zu retten. Ne? Also die Brüder denken, Ruben ist auf ihrer Seite, indem sie den Bruder jetzt töten. Aber insgeheim will Ruben seinen kleinen Bruder eigentlich gesund und munter wieder zu ihrem Vater bringen. Also Ruben ist ziemlich schlau in dem, was er hier plant. Und das ist natürlich auch ein Risiko, was Ruben hier eingeht. Ne, was, wenn seine Brüder das nicht so toll finden, wenn Josef wieder zu seinem Vater zurückkommt und dann die Story auspackt, wie seine Brüder über ihn hergefallen sind? Ruben riskiert hier also auch in die Schusslinie zu kommen. Er riskiert auch Feindseligkeit der Brüder abzubekommen. Er macht also was wirklich Gutes für seinen Bruder. Lasst uns mal sehen, ob Ruben damit auch Erfolg hat mit seinem Plan. Lasst uns bis Vers 28 weiterlesen. Und es geschah, als Josef zu seinen Brüdern kam, da zogen sie ihm das Gewand aus, den bunten Leibrock, den er trug. Und sie ergriffen ihn und warfen ihn in die Zisterne. Die Zisterne aber war leer und es war kein Wasser darin. Darauf setzten sie sich nieder, um zu essen. Als sie aber ihre Augen hoben und sich umsahen, siehe, da kam eine Karawane von Ismaelitern von Gilead daher, deren Kamele trugen Harz und Balsam und Myrrhe. Und sie zogen hinab, um es nach Ägypten zu bringen. Da sprach Juda zu seinen Brüdern: Was gewinnen wir damit, dass wir unseren Bruder töten und sein Blut verbergen? Kommt, wir wollen ihn den Ismaelitern verkaufen und nicht selbst Hand an ihn legen. Denn er ist unser Bruder, unser Fleisch. Und seine Brüder stimmten zu. Als nun die midianitischen Kaufleute vorbeikamen, zogen sie Josef aus der Zisterne herauf und verkauften ihn den Ismaelitern für 20 Silberlinge. Und diese brachten Josef nach Ägypten. Also Josef kommt jetzt tatsächlich bei seinen Brüdern an und das Erste, was sie mit ihm machen, ist, dass sie ihm seinen schönen Leibrock klauen. Das Symbol der Liebe seines Vaters zu ihm. Und dann tun sie genau das, was Ruben gerade eben befohlen hat. Sie werfen ihn in eine Zisterne. Die Brüder denken sich, mal schauen, was jetzt aus seinen Träumen wird. Er dachte, wir sind ihm unterlegen und jetzt schaut ihn an in seinem Loch. Er ist der Erniedrigte. Und der Umgang der Brüder mit Josef, der ist schon echt heftig. Achtet mal auf die Verben in Vers 23 bis Vers 25. Wir haben es gerade gelesen. Sie ziehen ihn aus, sie ergreifen ihn, sie werfen ihn, sie setzen sich. Ja, sie machen ganz kurzen Prozess mit Josef. Es geht alles ganz schnell und sie sind grob. Und es wird hier nicht genau erzählt, wie eigentlich Josef darauf reagiert hat. Aber einige Kapitel später in der Geschichte erfahren wir das. Erfahren wir ja, dass Josef um Erbarmen gebettelt hat. Er hat seine Brüder angefleht, dass sie ihm helfen. Und was machen sie? Sie gönnen sich erstmal eine Brotzeit. Ja, was für eine Ironie hier in unserem Text. Sie essen in aller Ruhe, während ihr kleiner Bruder da an diesem Loch hängt und sie anfleht um Hilfe. Hey Levi, kannst du mir mal die Butter geben? Na? Was für eine Lieblosigkeit hier in unserem Text. Innerhalb dieser Familie. Und während sie dann so schön essen, da scheint am Horizont eine Karawane von Ismaelitern, die gerade auf dem Weg nach Ägypten sind. Und da kommt Juda auf eine super Idee. Wir verkaufen Josef einfach. Er fragt Vers 26, was bringt es uns? Was haben wir davon, wenn wir den Jungen jetzt umbringen? Einerseits ist es gut, dass Juda auch vermeiden will, dass Josef jetzt umgebracht wird, besonders weil er ja Teil ihrer Familie ist. Ne? Es war klar, dass das was überhaupt nicht Gutes ist. Also er will den Mord verhindern, aber insgesamt erscheint Juda doch in einem eher negativen Licht, weil er Josef eigentlich nicht retten will, sondern einfach als Sklave verkaufen, um davon auch noch Gewinn zu haben. Und wir sind hier jetzt in unserer Geschichte wirklich an dem Höhepunkt angelangt. Der hilflose Josef, der um sein Leben gefleht hat, nachdem seine Brüder ihn in eine Grube hineingeworfen haben, der wird jetzt in die Sklaverei verkauft. Was für eine Sünde. Es gibt zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht das mosaische Gesetz. Aber später würde daran festgehalten werden, dass jeder, der einen Menschen in die Sklaverei verkauft, dass der mit der Todesstrafe bestraft werden muss. Auch wenn es das Gesetz hier noch nicht gibt, wissen die Brüder ganz genau, was sie hier Schlimmes machen. Aber sie stimmen Judas Vorschlag zu und sie sind sich nicht zu schade, auch noch die 20 Silberlinge mitzunehmen, die sie für Josef bekommen. Vers 29 und Vers 30. Als nun Ruben zur Zisterne zurückkam, siehe, da war Josef nicht mehr in der Zisterne. Da zerriss er sein Gewand, kehrte zu seinen Brüdern zurück und sprach: Der Knabe ist verschwunden und ich, wo soll ich hin? Ruben ist entsetzt. Wir verstehen jetzt erst, er wäre gar nicht dabei bei dem Verkauf von Josef. Und er sieht jetzt, dass er weg ist und deswegen zerreißt er seine Kleider als Zeichen seiner Trauer. Der junge und verwundbare Bruder ist weg und Ruben hat ihn im Stich gelassen. Und Ruben weiß ganz genau, so kann er eigentlich nicht zurück zum Vater. Wir fragen uns, wie kommen die Brüder jetzt aus diesem Schlamassel raus? Nun, sie machen genau das, was sie schon geplant haben, bevor Josef überhaupt bei ihnen war. Lasst uns doch die letzten Verse gemeinsam lesen, ab Vers 31. Sie aber nahmen Josefs Leibrock und schlachteten einen Ziegenbock und tauchten den Leibrock in das Blut. Und sie schickten den bunten Leibrock ihrem Vater und ließen ihm sagen, das haben wir gefunden. Sieh doch, ob es der Leibrock deines Sohnes ist oder nicht. Und er erkannte ihn und sprach, es ist der Leibrock meines Sohnes. Ein wildes Tier hat ihn gefressen. Josef ist gewiss zerrissen worden. Und Jakob zerriss seine Kleider und legte Sacktuch um seine Lenden und trug lange Zeit Trauer um seinen Sohn. Da machten sich alle seine Söhne und Töchter auf, um ihn zu trösten. Er aber wollte sich nicht trösten lassen, sondern sprach, ich höre nicht auf zu trauern, bis ich zu meinem Sohn hinabfahre ins Totenreich. So beweinte ihn sein Vater. Die Brüder gehen wirklich schlau vor mit ihrem Plan, den sie sich überlebt haben. Bei diesem Rock, den sie Josef ausgezogen haben, war klar, dass der Josef gehört. So einen gab es nur einmal. Nachdem sie ihn in Blut getaucht haben, lassen sie Jakob selber darauf kommen, was passiert ist. Keiner verrät dem Vater irgendwas, alle sind bei dem Betrug dabei und Jakob fällt natürlich drauf rein, Josef wurde von einem Raubtier getötet. Und Jakob ist am Boden zerstört. Wahrscheinlich hatte er Schuldgefühle, dass er ihn alleine eine so weite Strecke geschickt hat. Sehen wir seine Gefühle in Vers 33? Es ist der Leibrock meines Sohnes. Ein wildes Tier hat ihn gefressen. Josef ist gewiss zerrissen worden. Die Geschichte macht uns klar, das Herz des Vaters, es ist gebrochen. Er trauert lange und intensiv und er kann nicht getröstet werden. Nein, er will traurig sein, bis er stirbt, wie sein Sohn. Und seine Söhne? Sie sind völlig herzlos. Sie haben ihr eigenes Verlangen nach Rache stillen wollen und ihnen war dabei egal, wie sich ihr Vater dann fühlen würde. Und sie sind solche Heuchler. Ja, sie wissen ganz genau, dass sie daran schuld sind, dass ihr Vater jetzt so traurig ist. Und jetzt gehen sie zu ihm, während er depressiv ist, um ihn zu trösten. Was für Heuchler sind das? Ich finde, wir haben hier wirklich eine bewegende Geschichte vor uns aus dem ersten Buch Mose. Ich glaube, wir haben gesehen, dass die Abgründe der Sünde in dieser Familie Jakobs wirklich tief sind. Und die Bibel erzählt uns diesen Teil über Josefs Leben auch in aller Klarheit. Und ich glaube, wir sind auch dazu eingeladen, zumindest kurz drüber nachzudenken, wie zwischenmenschlicher Umgang aussehen sollte oder auch nicht. Und ich will dazu einfach kurz drei Punkte nennen. Erstens, wir haben gesehen, Jakob liebt seinen Sohn Josef am allermeisten. Er hat einen Lieblingssohn und hat nicht alle Kinder gleich lieb. Die ganzen Probleme, von denen wir gerade eben gehört haben, die wären wohl alle nicht entstanden, wenn er seine Kinder gleich lieb gehabt hätte. Denselben Fehler, den schon deine Eltern gemacht haben, den begeht auch Jakob. Und Jakob würde jetzt über 20 Jahre lang traurig sein, wegen dieser ungleichen Behandlung, die er in seiner Familie gemacht hat. Und so denke ich, haben wir hier auch eine Ermahnung an alle Eltern. Habt eure Kinder gleich lieb. Das bewahrt uns vor Gefahren in der Familie. Ein zweiter Punkt. Wir sehen, wie schlimm Hass unter Geschwistern ist. Der kleine Bruder Josef, der ist ein bisschen frech und die großen Brüder, die sind richtig fies. Und dabei soll doch eigentlich die Familie ein Ort der Liebe sein, wo die neue Generation auf eine gute Art und Weise geprägt wird. Ich glaube, wir sind aufgerufen, Hass nicht zuzulassen in unseren Familien. Und genauso auch in unseren Freundeskreisen und genauso auch in unserer Gemeinde. Vielleicht kennen da einige von euch auch solche Geschichten, wo Hass in Gemeinde toleriert wurde und wie das vielleicht erst Jahre später schlimme Folgen für die Gemeinschaft in der Gemeinde hatte. Und eine dritte Ermutigung aus unserem Text. Wir lesen, wie gefährlich Lügen sind. Ja, Josef lügt wahrscheinlich ganz am Anfang der Geschichte seinen Vater an, indem er falsche Dinge über seine Brüder sagt. Und ganz am Ende lügen die Söhne den Vater an, der dann über 20 Jahre in tiefer Trauer über seinen verstorbenen Sohn stecken würde. Lügen haben generell kurze Beine, aber besonders in einer Familie können sie verheerend sein. Es ist eine ziemlich große Familie in 1. Mose 37. Wir haben jetzt wirklich einige Personen kennengelernt und vielleicht ist es euch aufgefallen, dass eine Person noch gar nicht vorgekommen ist. Jemand, der sehr wichtig ist, auch in unserem Leben, Gott. Ne, vielleicht habt ihr das gemerkt, Gott wurde noch überhaupt nicht erwähnt. Das ist eher ungewöhnlich in der Bibel. Und auch in der weiteren Geschichte über Josef wird Gott ziemlich selten genannt. Und ich glaube, wir sind eingeladen, mal zu fragen, wieso ist das so? Ich denke, dadurch, dass Gott gar nicht erwähnt wird, sind wir als Leser eingeladen, darüber nachzudenken, was denn Gottes Rolle in der ganzen Geschichte ist. Lasst uns mal noch den letzten Vers gemeinsam lesen, Vers 36. Nach der großen Trauer lesen wir: Aber die Midianiter verkauften ihn nach Ägypten an Potiphar, einen Kämmerer des Pharao, den Obersten der Leibwache. Nach dieser großen Trauer, die der Vater in seinem Herzen spürt, erinnert uns die Erzählung daran, Josef ist überhaupt nicht tot, sondern er ist nur in Ägypten. Und eigentlich sind wir hier eingeladen, weiterzulesen, wie die Geschichte weitergeht. Ja, die Geschichte über Josef, die ist hier nicht vorbei, sondern eigentlich fängt sie erst an. Und sie erzählt, was Gott vorhat. Und damit sind wir beim letzten Punkt der Predigt angelangt, das große Bild. Ja, Gott hat Josef ganz bewusst nach Ägypten gebracht. Es ist wichtig, dass er dort ist. Ja, er würde von Gott benutzt werden, um das Überleben seiner Familie dem Volk Gottes zu sichern. Josef wird in eine Position kommen, wo er das Volk Israel vor einer Hungersnot retten wird. Und auch ganz Ägypten und auch andere Völker. Gott wird Josef benutzen, um genügend Getreide zu sammeln, um die 7 Jahre Hungersnot überstehen zu können. Durch Josef wird Gottes Volk auch in das Land Goschen kommen. Das war ein sehr fruchtbares Land in der damaligen Zeit, wo das Volk dann über 400 Jahre die Möglichkeit hatte, enorm zu wachsen. Das heißt, Gott benutzt Josef auch dazu, dieses Versprechen zu erfüllen, was Gott Abraham gemacht hat in 1. Mose 12. Da hieß es ja: Und ich will dich, Abraham, zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Das heißt, wir sehen, Josef ist Gottes Werkzeug. Und das sehen wir auch in unserem Text. Die Träume, die Josef am Anfang der Geschichte hatte, die kommen direkt von Gott. Und sie deuten an, was passieren wird. Gott hat Josef für einen Auftrag erwählt. Und selbst in den Details unserer Geschichte sehen wir das. Wenn wir nochmal kurz überlegen, Josef hat ja seine Brüder genau in Dothan getroffen. Und Dothan war genau die Stadt, wo die große Handelsstraße direkt nach Ägypten geführt ist. Das heißt, Josef ist direkt dort gelandet, wo er hinkommen sollte, direkt nach Ägypten. Das heißt, in 1. Mose 37 geht es nicht um eine Familie im Brennpunkt, sondern um Gott und seinen genialen Plan, der hier vorbereitet wird. So stellt sich Gott vor in seinem Wort. Er ist in Kontrolle und er führt alles auf eine gute Art und Weise. Ihr seid ja hier eine reformierte Gemeinde, deswegen bin ich mir sicher, dass ich euch da auch nichts Neues sage. Uns verbindet ja ein Glaube an einen starken, an einen allmächtigen, an einen völlig souveränen Gott. Ein Gott, der in Kontrolle ist und der es auch gut mit uns meint. Und mich ermutigt diese Geschichte hier sehr, weil Gott auch unser Leben gut führt. Ja, er ist in Kontrolle. Und ich finde, gerade in den schwierigen Momenten unseres Lebens darf uns das eine große Ermutigung sein. Wir dürfen uns auf unseren Gott in allem verlassen. Ich lade uns mal ein, nochmal drüber nachzudenken, wie wird es wohl für Josef gewesen sein? Wir haben jetzt viel von anderen Leuten gehört, so die Außenperspektive, aber lasst uns mal drüber nachdenken, wie wird Josef sich wohl gefühlt haben? Verraten von den eigenen Brüdern? Verlassen? Verloren und jetzt ohne Hoffnung als Sklave in einem fremden Land. Josef wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass Gott sein Leben lenkt und dass er was Gutes vorhat. Und vielleicht geht's dem einen oder anderen von uns heute Morgen genauso. Vor lauter Sorgen in unserem Leben verlieren wir Gott aus den Augen und drehen uns nur noch um unsere eigenen Probleme. Vielleicht sehen wir gerade nicht, dass Gott eigentlich einen guten Plan mit uns hat. Vielleicht geht's uns so, wenn wir ganz ehrlich sind, dass uns gerade Vertrauen darauf fehlt, dass Gott es wirklich gut mit uns meint. Und vielleicht sind wir damit auch ganz alleine. Vielleicht sind wir gerade am Ende unserer Kräfte. Ich glaube, Gott lädt uns heute ein, wieder auf ihn zu schauen. Ja, was Josef nicht wusste, das wissen wir eigentlich schon. Wir kennen Gott und wir kennen ihn als den Großen, den Starken, den Souveränen. Und er ist auf unserer Seite, wenn wir wirklich zu ihm gehören. Wir dürfen wissen, wir sind niemals getrennt von der Fürsorge unseres himmlischen Vaters. Was für eine Verheißung für alle von uns, gerade wenn wir besorgt sind in unserem Leben. Der Herr meint es gut mit uns und der Herr macht es auch gut mit uns. Lasst uns vertrauen auf unseren guten Herrn. Lasst uns auf ihn schauen und bei ihm Ruhe finden für unsere Seelen. Du fragst dich vielleicht gerade, wie soll das gehen? Wenn mir Vertrauen fehlt, wie kann ich neues Vertrauen schöpfen? Hier könnte man sicherlich viele gute Antworten geben, aber ich will mich mal nur auf eine beschränken. Ich lade dich ein, schau an, wie Gott ist. Lies, wie er sich vorgestellt hat. Lern ihn besser kennen in seinem eigenen Wort. Du siehst doch, was für wunderbare Wahrheiten schon in normalen Geschichten drin stecken. Dass es nicht normale Geschichten sind, sondern wirklich die Geschichte Gottes mit seinem Volk, wo er sich selber vorstellt. Gott hat ein Buch geschrieben. Gott hat ein Buch geschrieben für uns. Und gerade auch bei der Geschichte über Josef sind wir eingeladen, unseren Blick auf diesen Gott auszurichten. Es gibt so eine Neigung oder eine Angewohnheit bei uns Christen, dass wenn wir von Helden im Alten Testament lesen, dass wir uns gerne selbst in dieser Rolle sehen. Wir lesen zum Beispiel von König David und seinen Erfolgen und wir versetzen uns dann in die Rolle von David und machen uns so selber zum Helden der Geschichte. Und vielleicht ist es genauso auch bei Josef. Ne? Wir sehen quasi uns selbst in Josef und denken, Josefs Leben soll eigentlich unser Leben beschreiben. Aber ich glaube, dass das nicht ein guter Ansatz ist, um Geschichten im Alten Testament zu lesen. Nein, vielmehr sollen wir erinnert werden an den wahren Helden der Bibel. Josef ist später ein Retter für sein Volk bei der Hungersnot. Und durch Josef lenkt Gott unseren Blick auf den noch viel größeren Retter, Jesus Christus. Wir sehen das noch deutlicher in den späteren Kapiteln, aber auch schon in Kapitel 37 deutet Josef auf Jesus hin. Und ich will die Predigt abschließen mit drei Punkten, drei solchen Vergleichspunkten, wo wir sehen, Josef deutet auf Jesus hin. Ein erster Punkt: Josef ist der Sohn, der besonders von seinem Vater geliebt wird. Und er wird von dieser Liebe getrennt. Klingt irgendwie bekannt für uns, ne? Ja, Jesus ist Gottes geliebter Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Und als er am Kreuz starb, wurde Jesus Christus von der Liebe des himmlischen Vaters getrennt. Das hat Jesus auf sich genommen. Er wurde abgeschnitten von der Liebe Gottes, die er von aller Ewigkeit her genoss. Was hat Jesus Christus geschrien, als er am Kreuz hing? Er hat geschrien: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wieso hat Gott das gesagt? Wieso hat Jesus das gesagt? Er hat das gesagt, weil er das erste Mal erlebt hat, wie es ist, getrennt zu werden von der Liebe des Vaters. Er hat das erste Mal erlebt, wie es ist, getrennt zu werden von der Liebe des Vaters und den Zorn Gottes auf sich geschüttet zu bekommen. Das hat Jesus Christus für uns gemacht, damit wir nicht getrennt sind von der Liebe Gottes, damit wir nicht seinen Zorn ertragen müssen. Ein zweiter Vergleichspunkt. Josef wurde gedemütigt, er wurde als Sklave verkauft und er würde nun länger einer bleiben. Jesus Christus, er hat sich freiwillig gedemütigt, aus Liebe zu seiner Gemeinde. Ja, Jesus ist ein Sklave geworden, er ist ein Mensch geworden, er hat all seine himmlischen Vorrechte aufgegeben, er wurde zu einem Diener. Und er hat sich selber erniedrigt bis in den Tod. Und ein dritter und letzter Punkt. Josef wird von Gott als Retter für sein Volk benutzt, aber dieser Retter, der muss zuerst leiden. Josef ist von den Seinen verhasst, er wird als Sklave verkauft und später landet er sogar im Gefängnis. Josef sieht anfangs überhaupt nicht aus wie ein Retter. Jesus Christus ist der viel größere Retter seines Volkes. Und es war Gottes Plan, dass er zuerst heftig abgelehnt und verhasst wird, ja sogar ermordet wird. Ja, das ist die wahrscheinlich größte Sünde in der Geschichte der Menschheit. Der unschuldige Sohn Gottes wird ermordet. Aber das ist für uns keine Botschaft der Trauer, sondern wir werden daran erinnert, dass genau darin der Rettungsplan Gottes besteht. Der Retter muss zuerst leiden und von den Seinen abgelehnt werden. So ist es bei Josef und so ist es auch noch viel mehr bei Jesus. Seht ihr, Gott muss kein Radiergummi benutzen. Gott muss keinen Radiergummi benutzen, er schreibt. Er ist in Kontrolle, er ist der starke und souveräne Gott und er ist unser Retter. Amen.